Wann hast du dich das letzte Mal über jemanden aus der Gemeinde von ganzem Herzen gefreut? So gefreut, dass du spontan Gott für diese Person gedankt hast. Herr, wenn ich sehe, wie du im Leben von Doris und Friedemann gewirkt hast, wenn ich darüber nachdenke, wie du den Klaus geführt hast und wie er zum Glauben kommen durfte. Und wenn ich an den Afrika-Vortrag denke, den Steffi letzten Sonntag uns gebracht hat. Und wenn ich lese, wie der Andreas durch die Gaben, die wir ihm mitgegeben haben, dort in Nepal einfach den Geschwistern helfen konnte, dann fließt mein Herz einfach über voll Dankbarkeit, wie du diese Menschen gebrauchst, wie du sie segnest, wie sie mit auf dem Weg sein dürfen, den wir gehen, dem Weg des Evangeliums. Das war jetzt so ein spontanes Dankgebet. Motiviert durch die Freude, die ich empfinde, wenn ich so bestimmte Menschen sehe. Können wir uns aneinander erfreuen? So erfreuen, dass unsere Freude in Dankbarkeit und auch in Fürbitte überfließt. Was beflügelt letztlich unsere Freude aneinander? Was begründet sie? Ich glaube, die Fragen werden in dem Abschnitt beantwortet, den wir in dieser Botschaft aus dem Philipperbrief betrachten wollen. Für die Gäste sei es gesagt, wir haben angefangen, fortlaufend in den Predigten den Philipperbrief zu betrachten. Dieser relativ kurze Brief wird auch der Brief der Freude genannt. Denn wie so ein roter Faden durchzieht das Thema Freude diesen apostolischen Brief. Und schon gleich am Anfang des Briefes drückt Paulus seine Freude aus. Lass uns die Verse 3 bis 11 aus Philipper 1 jetzt lesen. Da heißt es: Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ich euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habe, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken, denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut ist und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Fröhliches Danken und konkrete Fürbitte, so habe ich diesen Abschnitt überschrieben. In unserem Hauskreis, in unserem Hauskreis zumindest, da hatten wir viel Freude, schon über diese Verse nachzudenken. Wer die Briefe des Apostels Paulus schon mal gelesen hat, weiß, dass er nahezu in jedem Brief für die Geschwister, denen er schreibt, dankt. Es gibt nur eine Ausnahme, wisst ihr, in welchem Brief das eben nicht vorkommt? Nein. Im Brief an die Galater. In dieser Gemeinde, da gab es so tiefgehende Probleme, dass der Apostel sozusagen unmittelbar so mit der Tür ins Haus fällt. Ihr lieben Galater, was habe ich von euch gehört? Ihr seid auf dem Holzweg. Da geht er gleich zur Sache. Aber in allen anderen Briefen dankt Paulus zunächst mal für die Geschwister, und ich denke, das zeigt uns etwas von der Hirtengesinnung, die dieser Mann Gottes hatte. Das ist das Erste, was wir also hier sehen. Ich habe es umschrieben. Freude wird durch Danken ausgedrückt. Jedes Mal, wenn ich in Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Paulus hatte gute Erinnerungen an diese Geschwister. Und es war für ihn eine reine Freude, für sie zu beten und zu danken. Keine lästige Pflichterfüllung. Und das macht seine freudige Hirtengesinnung aus. Gerne würde ich wissen wollen, wie viele Pastoren das von einer früheren Gemeinde sagen können, der sie einmal gedient haben. Oder fragen wir anders, eher persönlich, können wir das im Blick auf unsere früheren Freunde sagen? Haben wir ein paar glückliche Erinnerungen an Vergangenes? Ich kenne einige Christen, die sich ziemlich desillusioniert fühlen, wenn sie an Gemeinden und auch an Gemeindeleiter denken. Leider ist es doch oft so, dass die Gedanken an manche Leute uns eher aufwühlen, uns beunruhigen. Wenn wir uns an sie erinnern, da ziehen eher traurige, enttäuschende Bilder durch unser Herz. Das war offensichtlich anders bei Paulus, wenn er an die Geschwister in Philippi dachte. Er konnte mit Freude an diese Menschen denken und für sie danken, denn zwischen ihnen bestand nun über ein Jahrzehnt eine innige Freundschaftsbeziehung. Wofür dankt Paulus voller Freude, wenn er an die Philipper denkt? Vers 5. Ich danke und bete für euch mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Wörtlich heißt das eigentlich hier, wegen eurer Teilnahme. Da ist dieses schöne Wort Koinonia, was wir sicherlich auch schon gehört haben, drin. Und das heißt eigentlich wegen eurer Partnerschaft, eurer Teilhabe, Teilnahme am Evangelium. Die Philipper hatten also nicht nur vor 10 Jahren die frohe Botschaft des Evangeliums, die Paulus ihnen verkündigt hatte, angenommen. Sie waren also nicht nur zum Glauben an Jesus Christus gekommen, sondern sie hatten sich auch nachher für die Verkündigung des Evangeliums aktiv eingesetzt. Auch in Vers 7b spricht er diese Partnerschaft der Philipper am Evangelium an. Da sagt er, denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, Koinonia hier, Teilhaberschaft, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Wir hatten also die Philipper konkret Anteil an dem Auftrag und der Gnade des Apostel Paulus. Nun sicherlich zum einen dadurch, dass sie sich mit diesem Auftrag des Paulus, und das, was war der Auftrag des Paulus? Den Heilen. Den Heiden, denen aus den Nationen das Evangelium zu verkündigen, das war sein Auftrag. Und mit diesem Auftrag haben sie sich total identifiziert. Selbst als Paulus um des Evangeliums willen in das Gefängnis oder in Gefangenschaft kam, haben sie sich nicht von ihm zurückgezogen aus Angst, selbst irgendwelche Nachteile zu erleiden. Ganz im Gegenteil, sie sind weiter loyal hinter ihm gestanden. Sie beteten für ihn, sie solidarisierten sich mit ihm, sie unterstützten ihn auch finanziell. Hört mal, wie sich Paulus im 4. Kapitel ab Vers 14 bedankt. Ich nehme mal diese Verse voraus. Da heißt es: Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philipper. Ihr wisst es selbst am besten, nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Die Philipper waren also Teilnehmer, Partner am Missionsdienst des Paulus, denn durch ihre finanzielle Unterstützung war er in der Lage, das Evangelium erfolgreicher zu verkündigen. Aber die Philipper, die taten noch mehr für ihren geliebten Freund und Gemeindegründer. Sie haben ihre Gaben nicht nur per Post gesandt, sondern, da schreibt der Paulus in Kapitel 4, Vers 18, ich lese uns das mal, im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Epaphroditus, er kam aus der Gemeinde von Philippi. Und er war nicht nur Kurier, sondern die Philipper, die hatten ihn auch sozusagen abgestellt, um dem Paulus in seinen Fesseln zu dienen. Das geht auch aus Kapitel 2, Vers 25 hier vor. Dort bezeichnet der Paulus diesen Epaphroditus als Helfer in seiner Not. Die Philipper hatten ihn also geschickt zum Paulus. Sie hatten dem Paulus sozusagen einen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Und der setzt sich so sehr für Paulus ein, dass er selbst todkrank wurde. Aber der Herr heilt ihn wieder und Paulus schreibt dann in Kapitel 2, Vers 30, denn dass er an den Rand des Todes geriet, er schreibt hier über den Epaphroditus, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Können wir erkennen, wie sehr Paulus und Epaphroditus hier einfach eine Freundschaft auch hatten und wie sehr Paulus diesen Epaphroditus schätzte und welch ein wunderbarer Trost diese Gemeinde ihm in seinem Kampf um das Evangelium war. Kein Wunder konnte er seinen Dank mit so viel Freude ausdrücken. Und ich habe mich gefragt in dem Zusammenhang, ob manche unserer Missionare, vielleicht unsere Anneli, die bald wieder zu den Aceh nach Paraguay gehen wird. Übrigens am 2. August gibt es Aussendung. Ob sie sich auch so über ihre sendende Gemeinde freuen könnte. Du musst jetzt nicht antworten, liebe Anneli. Aber wie sehr identifizieren wir uns mit der Missionsarbeit unserer Missionare, die wir regelmäßig unterstützen? Ich wünsche mir, dass wir unsere Rolle so verstehen wie die Philipper und Teilhaber am Auftrag unserer Missionare sind. Erinnert ihr euch noch an unser altes Missionsmotto? Das Missionsmotto. Mission ist nicht nur, was die Gemeinde für den Missionar tut, sondern was sie durch den Missionar tut. Versteht ihr das, Geschwister? Wenn Menschen durch den Dienst von Annelie, von Mario, von Andreas Hinz oder irgendeinem Missionar, den wir unterstützen, zum Glauben kommen, haben wir Anteil an der Gnade, die diese Missionare erfahren, wenn wir uns mit ihrem Auftrag identifizieren, wenn wir hinter ihnen stehen, wenn wir sie unterstützen. Nicht nur finanziell, sondern einfach auch mit unserer Identifikation. Also, es begeistert mich irgendwie, das zu sehen hier in dieser Beziehung, die die Gemeinde Philippi zu ihren Missionaren, zum Paulus hatte. Da wird klar, dass Gemeinde eigentlich ein organisches Gefüge ist. Es ist nicht nur eine Organisation oder eine Institution. Durch Gottes Liebe und Geist sind wir alle miteinander verbunden und wir brauchen einander in unserem Dienst. Und möge Gott es schenken, dass auch unsere Beziehungen von dieser Freude der Teilhabe gekennzeichnet sind, die sich dann auch besonders durch Dank äußert. Paulus konnte sich an den Geschwistern in Philippi freuen und seine Freude kommt zum Ausdruck eben durch Dankbarkeit. Aber seine Freude wurde auch durch sein Gottvertrauen beflügelt, Vers 6. Das Zweite, was ich aus diesem Text hervorheben möchte, Vers 6 schreibt er nämlich: Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wenn man nach Spanien in den Urlaub reist, und wir waren in den letzten 2 Jahren in Spanien, dann kann es sein, dass man an der Mittelmeerküste ganze Wohnanlagen sieht, die nicht fertig gebaut wurden. Die sehen dann so aus. Die Bankenkrise vor ein paar Jahren hat die Immobilienblase platzen lassen. Und nun stehen da diese unfertigen Häuser ohne Fenstern, ein nackter Rohbau, kein schöner Anblick. Und der Mann auf diesem Bild, dieser alte Rentner, gell, für den ist es auch kein schöner Anblick. Guck mal, wie der da an diesem Gebäude da einfach vorbeiläuft. Ja? Hut runtergezogen, er will es gar nicht ansehen. So läuft er. Ne? Das ist kein schöner Anblick. Etwas wurde angefangen, aber nicht vollendet. Bei Gott ist das komplett anders. Er beginnt nicht nur das gute Werk der Errettung und überlässt dann den Rest dir, sondern er sagt, alles ist Gnade. Nicht nur der Beginn deiner Reise mit mir, sondern auch dein Leben in der Nachfolge und letztlich auch deine Vollendung. Das bedeutet nicht, dass wir nicht gefordert sind, mit Gott zusammenzuwirken, um geistlich zu wachsen, um auch verändert zu werden. Das heißt auch nicht, dass unser Glaube unwichtig ist. Das ist keine Lizenz zur Bequemlichkeit und zu einem gut genug Christsein. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Es bedeutet aber, dass die Gnade Gottes in unserer Errettung sich nicht nur auf den Anfang beschränkt, sondern auch bis zum Ende die tragende Säule und Kraft ist und sein wird. Übrigens, das war zum Beispiel bei den Galatern nicht klar. Die meinten aus eigener Kraft, das beenden zu können, was Gott einmal in ihnen begonnen hatte. Und Paulus, er muss sie ernst fragen, was ist denn los mit euch, ihr lieben Galater? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Das funktioniert nicht. Gott zieht uns nicht wie so ein Duracell-Männchen auf und überlässt uns dann uns selbst, so nach dem Motto, wenn wir Glück haben, dann teilen wir uns die Kraft richtig ein, dass es bis zum Ende reicht. Wenn wir aber Pech haben, sind die Batterien vor der Ziellinie leer. Viele Christen leben so. Sie zehren von ihrer eigenen Energie und sind ständig in Sorge, ob ihre Taten und ihr Glaube wohl ausreichen werden. Gott aber ist es, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Und deshalb kann der Paulus so zuversichtlich sein, obwohl er da in Rom in Gefangenschaft sitzt und nicht persönlich zu den Philippern kommen kann. Er vertraut da einfach der Macht Gottes. Seine Freude wird durch Gottvertrauen beflügelt. Ich erzähle euch mal, wie Gott durch sein Wort mein Gottvertrauen letzte Woche gestärkt und dadurch meine Freude beflügelt hatte. Manfred hat uns ja aufgefordert, dass wir das kurz tun dürfen. Ich rahme das jetzt in meine Predigt ein. Mein kleines Zeugnis, wie ich Gott erfahren habe. Von Mittwoch auf Donnerstag, da war ich so um 4 Uhr morgens wieder ganz wach, konnte nicht mehr einschlafen. War eigentlich noch vor 4, so halb 4. Und meistens werde ich wach, weil ich irgendwelche Gedanken, oft auch über unsere Gemeinde, so im Unterbewusstsein weiter verarbeite. Und ich werde wach und ich merke, okay, du hast dich jetzt mit dem beschäftigt, weil mein erster Gedanke ja, ist eben etwas, was mit Gemeinde oder was weiß ich, mit Familie zu tun hat, aber oft auch mit Gemeinde. Und an diesem Morgen war es so, dass während ich da wach lag, nicht mehr einschlafen konnte, dass plötzlich diese anfechtenden Fragen wieder da waren. Was ist das, was wirklich übrig bleibt von deiner ganzen Arbeit? All die jungen Leute, die du versucht hast, über Jahre zu begleiten und auch versucht das zu prägen. Keiner ist mehr da. Sie sind alle fort. Wie wird es weitergehen mit unserer Gemeinde? Ist nicht alle Mühe vielleicht doch vergeblich? Sind nicht alle fort. Zum Glück sind nicht alle fort. Aber wenn man dann so da liegt, dann denkt man zunächst mal an das, was nicht vorhanden ist. Man denkt an diejenigen, die weg sind. Am Donnerstagmorgen um 8.57 Uhr bekomme ich eine E-Mail von einer Schwester aus unserer Gemeinde. Und die hat im Grunde diese Mail einfach nur weitergeleitet. Sie hat sie selber bekommen. Es war eine Ermutigungs-Mail. Und da war ein Bibelwort. Und ich sehe solche Dinge wirklich, ich habe es ja schon mal in der Gemeindeversammlung gesagt, nicht als Zufall. Ich sehe das einfach, dass Gott redet in unsere Lebenslage hinein. Und in dieser Mail war ein Wort aus Haggai 2, Vers 3. Und da steht, ist das, was ihr heute seht und erlebt, nicht wie nichts in euren Augen? Aber dann stand zu diesem Text oder zu diesem Vers auch noch folgender Text, folgende Sätze. Es ging da weiter, sieht es nicht wie nichts aus? So fragen wir uns manchmal auch, wenn wir unsere Baustelle, ich füge ein, unsere Baustelle Gemeinde anschauen, vielleicht unsere Baustelle Familie. Da hieß es, unsere Baustelle Schule, Kindergarten, weil die E-Mail kam eigentlich von einem Lehrer-Ermutigungstreffen. Ist es nicht wie nichts unser evangelistisches Bemühen, heißt es weiter, manchmal sind wir sehr frustriert und müde, weil scheinbar nichts so richtig vorangeht. Ist nicht alles so klein, unscheinbar, mühsam, ineffektiv? Soll sich da Gottes Herrlichkeit offenbaren können? Und dann stand dieses Aber. Aber, wie nichts, so beginnt Gott oft sein Werk. Verachte nicht den Tag kleiner Anfänge, spricht der Herr zu Zerubabel in Zacharja 4, Vers 10. Und in Zacharja 4, Vers 6 heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaut. Wow. Das war ein starkes Wort, das Gott mir da wieder geschickt hat, nach einigen Stunden wachliegen im Bett. Es hat meine Überzeugung gestärkt, dass der etwas so Gutes in unserem Leben angefangen hat, sein Werk auch weiterführen und an jenem großen Tag, wenn er wiederkommt, vollenden wird. Und ich möchte ihm vertrauen. Und wenn ich ihm ganz vertraue, kann ich mich auch wieder freuen. Vertrauen wirkt Freude. Ich weiß nicht, welche Sorgen dir vielleicht letzte Woche schlaflose Nächte bereitet haben. Vielleicht ist es ein Kind, das zurzeit nicht mit Jesus unterwegs ist. Und du betest für es und hast in der Vergangenheit Zeichen des Glaubens in seinem Leben gesehen. Dieses Wort ist auch für dich. Denke daran, was Gott uns hier verheißt. Der, der das gute Werk begonnen hat, er wird es auch vollenden. Wenn Gott rettet, dann rettet er ganz und gar und auch in Ewigkeit. Und bei ihm gibt es keine unvollendeten Ruinen, die vor ihm hingammeln. Wie immer deine oder auch die geistliche Hütte deiner Lieben aussieht. Gott ist an der Arbeit und er wird sie auch fertigstellen. Vertraue ihm und lass dich von der Freude beflügeln. Also, Freude kommt durch Dankbarkeit zum Ausdruck, sie wird durch Gottvertrauen beflügelt. Noch ein drittes sehe ich hier, sie ist durch Liebe begründet. Das sehen wir hier in den Versen 7 und 8. Paulus war nicht nur so ein, manchmal denkt man so über ihn, Mensch, das ist so der Theologe. Aber er war nicht einfach nur ein akademischer Theologe, ein überlegener Lehrer, an den niemand herankam. Nein, er war ein Mann mit Herz und voller Liebe. Und deshalb war seine Freude in der Liebe für die Philipper begründet. Er hatte Sehnsucht nach diesen Glaubensgeschwistern. Hört nochmal, wie er das hier ausdrückt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus selber in mir gewirkt hat. Wenn das nicht starke Worte sind. Paulus möchte, dass die Philipper absolut sicher wissen, ich schmeichle euch hier nicht mit diesen Worten. Ich meine es wirklich ehrlich. Gott ist mein Zeuge. Er weiß es, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Und ich tue das mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. In Kapitel 4, 1 ruft er ihnen sogar zu, ihr seid meine Freude und meine Krone. Geschwister, da wird deutlich, welch eine Beziehung, welche Verbundenheit, welche eine Einheit, welch eine Liebe das Evangelium hervorbringt. Wenn wir uns einander erfreuen können, dann ist das allein begründet in der Liebe, die Gott in unsere Herzen durch seinen Geist ausgegossen hat. Uns verbinden nicht irgendwelche Hobbys. Vielleicht doch, einige von uns haben die gleichen Hobbys. Das kann sein, aber nicht das ist die tragende Kraft. Es ist auch nicht der Sport oder irgendwelche Reisen. Wir sind keine Interessengemeinschaft, keine Bürgerinitiative, keine Partei. Was uns verbindet, ist die Person, Jesus Christus, den wir hier gemeinsam geehrt haben, auch indem wir das Mahl gefeiert haben, die Person Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr und die Gemeinschaft am Evangelium. Er ist unsere Identität. Er ist unser Heil, unsere Freude, unser Leben. Und ich wünsche uns, dass wir eine Gemeinde sind, so wie diese Philipper eine waren. Eine Gemeinde, die von der Liebe Christi durchdrungen ist und wo Menschen sich aneinander erfreuen können. Wo echte Beziehungen gelebt werden, nicht nur mit den Leuten, die man ohnehin sympathisch findet, sondern mit allen, die zu unserer geistlichen Familie gehören. Das wäre doch wünschenswert, wenn wir einfach das so erleben dürften, wie dieser Philipper mit dem Apostel Paulus diese Beziehung lebten. Und wenn wir in diesem Sommer in den Urlaub gehen, dass wir so nach 2, 3 Wochen wie Paulus hier ehrlich sagen könnten, Mensch, ich sehne mich nach meinen Geschwistern. Das war jetzt toll, ein bisschen Abstand zu haben, unterwegs zu sein, aber irgendwie fehlt mir was. Meine Gemeinde fehlt mir. Ich sehne mich nach diesen ganz unterschiedlichen Menschen. Gott ist mein Zeuge. Ich habe sie jetzt ein paar Wochen nicht gesehen und jetzt spüre ich in meinem Inneren diese Sehnsucht. Es ist mir eben nicht egal, ob ich ein paar Sonntage aus der Gemeinde einfach fehle und diese Leute nicht sehe. Nein, ich fühle mich verbunden mit diesen Menschen durch die Liebe, die Jesus selber in mir gewirkt hat. Nur ein letztes sehen wir hier. Freude mündet in Fürbitte für geistliches Wachstum. Im Grunde knüpfte Paulus hier noch einmal an das Gebet aus den Versen 2 und 3 an. Und was betet Paulus hier für die Philipper? Was ist der Inhalt seiner Fürbitte? Dass sie noch mehr Wohlstand bekommen? Dass sie angesehen sein mögen in dieser Welt? Nein. Der Apostel Paulus erfleht für seine besten Freunde nicht äußere Segnungen, sondern innere Segnungen. Er bittet für geistliches Wachstum. Hört mal hier, Vers 9. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Die Fürbitte, Gebete des Apostels Paulus für seine Gemeinde hat also geistiges Wachstum im Fokus. Und übrigens nicht nur für diese Gemeinde, für viele anderen auch. Meistens, wenn wir die Gebete des Paulus in seinen Briefen untersuchen, werden wir sehen, das ist der Grundtenor, das ist das Thema dieser Fürbitten. Geistiges Wachstum. Und vielleicht sind wir jetzt hier etwas überrascht, dass Paulus hier betet, dass die Liebe der Philipper noch mehr überströme. Hatte er sie nicht gerade wegen dieser Liebe gelobt? Wieso brauchten sie noch mehr davon? Nun, die Liebe, sie ist das Wesen des christlichen Glaubens. Sie ist der Sauerstoff unserer Gemeinschaft. Und von frischer Luft kann man nicht genug bekommen, oder? Wenn ich morgens aufstehe und auf unsere Terrasse gehe und diese herrliche Morgenluft einatme. Einfach schon mal durchatmen. Einatmen, ausatmen. Das ist einfach ein Wohlgefühl. Frische Luft. So ist auch die Liebe Gottes, die frische Luft für die Gemeinde, die der Leib Christi ist. In den Korinthern schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 13, Vers 13, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Und für Paulus ist Liebe niemals losgelöst von Gott. Wenn er von Liebe schreibt, dann spricht er nicht von, von allgemeiner menschlicher, emotionaler Liebe, von sentimentaler Gefühlsliebe. Nein, er meint immer die Agape-Liebe, die Liebe, die von Gott kommt. Das ist die Liebe des Geistes, geistliche Liebe, die darauf aus ist, sich zu verschenken, die das Wohlwollen des anderen im Blickfeld hat. Das ist die Liebe des Geistes. Das ist die Liebe, die auch unbequeme Menschen nicht ausschließt, die sogar vielleicht einem feindlich gesinnt sind. Und dieser Fluss der Liebe ist immer eingebettet sozusagen zwischen zwei Ufern. Es ist immer begleitet von der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen oder Urteilsvermögen. Seht ihr das? Wenn Liebe zügellos fließt, dann lieben wir schließlich alles, auch die schlechten Dinge. Es sind die rechte Erkenntnis und das nötige Einfühlungsvermögen, die die Liebe nicht über die Ufer treten lassen. Das heißt konkret, echte christliche Liebe geht keine faulen Kompromisse. Den Sünder, aber sie hasst die Sünde. Das hat uns Jesus vorgelebt. Und deshalb ist es eigentlich absolut unsinnig, wenn wir Liebe gegen Lehre ausspielen wollen. Einmal sagte jemand, der eine Affäre hatte, zu mir: Das muss doch Gott so geführt haben, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir uns lieben. Unsere Liebe ist so unglaublich. Warum können wir sicher sein, dass diese Liebe eben nicht von Gott kommt? Nun, weil die rechte, die biblische Erkenntnis ganz klar sagt, Ehebruch ist Sünde. Auch wenn dieser sich anfühlt wie Liebe, aber diese Liebe ist nur Sentimentalität, es ist ein Gefühlsrausch. Wahre Liebe, die von Gott kommt, verliert nicht die Kontrolle, sondern richtet sich nach seiner Wahrheit, nach Gottes Wahrheit aus. Und das ist die Liebe, von der Paulus hier spricht. Sie ist gesteuert von biblischer Erkenntnis und einem geistlichen Urteilsvermögen. Und wenn diese drei Dinge, Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer mehr zunehmen in unserem Leben, was passiert dann? Wir erleben geistliches Wachstum. Denn dann können wir in allem richtig urteilen und werden ein reines, wörtlich heißt es hier, ein lauteres, ein an der Sonne geprüftes, untadliges Leben ohne verdeckte Sprünge führen und bereit sein für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Dieses Wort lauter, erinnert euch, ich habe das hier schon mal versucht zu erklären, hier im Griechischen. Es war so ein Wort, das kam eigentlich vom Marktplatz. Das haben die Händler verwendet, die versucht haben, den Leuten einen Tonkrug zu verkaufen. Und manche Tongefäße, die hatten dann einen Sprung und der Händler hat gesagt, naja, vielleicht kann ich es doch noch verkaufen und hat dann mit Wachs versucht, diesen Sprung zu verkleben. Aber ein kluger Käufer, der hat dann dieses Gefäß, bevor er es gekauft hat, einfach gegen die Sonne gehalten eine Weile und hat sich genau angeschaut, ob das Gefäß einen Sprung hat, ob es rein ist, ob es lauter ist. Das heißt, an der Sonne geprüft. Und das ist das Wort, das wir hier haben. NGÜ übersetzt mit rein, andere übersetzen mit lauter, ein älteres Wort. Dann können wir richtig urteilen und ein reines, ein lauteres, unheiliges Leben führen und bereit sein für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Und unser Tun und Lassen wird durch Jesus Christus von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, eben von der Frucht der Gerechtigkeit, so heißt es in Elternübersetzungen. Und das alles mit welchem Ziel? das Gebet des Paulus in Philipper 1, Vers 11 schließt mit dieser Erinnerung, dass das alles, einschließlich natürlich unser geistliches Wachstum, zum Ruhm und zur Ehre Gottes dienen soll. Und jetzt sind wir wieder an diesem Hauptziel des christlichen Lebens angekommen, die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Wichtigste. Dazu wurden wir geschaffen, erwählt, erlöst, um mit unserem Leben, das ganz von der Liebe Jesu durchdrungen ist, Gott Ehre zu bereiten. Und jetzt sind wir auch wieder bei unserem Slogan, unserem Gemeindeslogan. Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm, durch unsere Liebe zueinander, die Liebe zu allen Menschen. Lass uns also nie aufhören, immer wieder dafür zu beten, dass das Realität wird. Dass das nicht nur schöne Worte bleiben, dass der Geist dieses Wort auf unser Herzen anwendet, in unserem Leben einfach diese Früchte bewirkt. Denn dann wird unser Leben auch erfüllt sein mit Freude an Gott und auch mit Freude aneinander. Lass uns noch beten. Herr, du hast uns auch heute wieder ein wunderbares Wort geschenkt und ich liebe den Philipperbrief. Und je mehr wir uns da reindenken und diese Worte aufsaugen, erkennen wir, das sind nicht nur Menschenworte, das ist nicht nur aus der Gedankenwelt, aus den Emotionen und der Feder eines Apostels Paulus entstanden, sondern dein Geist hat hier Dinge niederschreiben lassen, die auch uns 2000 Jahre später beschäftigen und in unser Leben hineinsprechen. Ja, und wir sehen diese Gemeinde in Philippi und wir möchten so eine Gemeinde sein wie die Philipper und wir möchten und auch untereinander solche Beziehungen pflegen, wie der Paulus mit diesen Geschwistern gepflegt hat. Und Herr, wir brauchen dazu einfach deine Fülle. Wir bitten, dass du uns immer wieder neu erfüllst mit deiner Kraft, dass wir uns wirklich freuen können an dir und auch aneinander und dass diese Freude sich ausdrückt einfach durch unsere Dankbarkeit und durch unser Gottvertrauen und dass sie begründet ist in der Liebe, die du durch deinen Geist in unser Herzen ausgegossen hast. Ja, und wir möchten es nicht versäumen, immer wieder auch füreinander zu beten. So zu beten, wie du uns auch in diesem Wort gelehrt hast. Nicht nur für äußeren Segen, so sehr wir uns freuen, wenn du uns viele gute Dinge schenkst, wenn wir ein nettes, schönes Leben hier haben können, in Wohlstand und Frieden. Aber noch viel mehr möchten wir einfach für diese inneren Segnungen bitten, ja, für geistliches Wachstum, dass unsere Liebe noch mehr zunimmt, zusammen mit der richtigen Erkenntnis, dass wir dein Wort immer wieder richtig erkennen und verstehen und dich in deinem Wort sehen und mit dem richtigen Einfühlungsvermögen. Und lass uns einfach auf dem Weg des Evangeliums hier gemeinsam noch viel Freude erleben, sodass noch viele Menschen auch von deiner guten Botschaft erfasst werden. Das ist mein Gebet, mein Wunsch für unsere Gemeinde hier, für unser Leben. Im Namen Jesu. Amen.